Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Winter is coming. Na, zumindest kommt der Winter bald, einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns erwartet in diesem Winter. Das haben wir am vergangenen Wochenende geliefert bekommen in Klingenthal. Da hat der letzte Sommer Grand Prix Bewerb stattgefunden und genau darüber wollen wir heute in der Flugshow sprechen, in einer neuen Ausgabe. Wir, das bin einmal ich, Gernot Clement, der rot-weiß-rote Part der Flugshow. Und ich bin natürlich nicht allein, am anderen Ende der Leitung grinst er schon. Er ist das wandelnde Skisprung-Lexikon und er sitzt in Bielefeld in Ostwestfalen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute mal wieder gemeinsam aufnehmen. Lieber Louis Holuch, grüße dich.
Hallo lieber Gernot, schön den deutschen Nationalfeiertag mit dir verbringen zu dürfen.
Ah, Tag der deutschen Einheit, genau. Ja. Also liebe Hörerinnen und Hörer, es ist der 3. Oktober, wir nehmen auf am Montag, es ist 13.37 Uhr und wir haben, wie der Deutsche sagen würde, eine pickepackevolle Sendung, Louis, und deswegen würde ich sagen, wir starten gleich rein. Wir haben insgesamt drei Wettbewerbe zu besprechen, zwei Einzel- und einen Mixed-Bewerb, und ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit den Damen. Wir müssen leider gleich zu Beginn über einen absolut unschönen Vorfall sprechen in unserer Sendung, aber bevor wir dazu kommen, Louis, hätte ich gerne ein ganz kurzes generelles Fazit von dir. Wie gut hat dir dieses letzte Skisprungwochenende vor dem Winter gefallen? Bist du schon bereit für die kommende Saison?
Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen schon. Es war ja jetzt auch schön, dass wir tatsächlich mal bis auf vereinzelte Ausnahme tatsächlich die Weltspitze vor Ort hatten. Also man kann schon wirklich sagen, es gab so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was kommt, wie du es in deiner Anmoderation schon gesagt hast. Aber gerade den Sonntag fand ich doch ziemlich, ziemlich schwierig, was jetzt auch so das Wetter und so anging. Teilweise auch so das Gefühl gehabt, dass man da wieder nicht alles aus den Wettbewerben rausgeholt hat. Aber insgesamt würde ich sagen, für Klingenthaler Verhältnisse war es ein ordentliches Wochenende.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ich finde insgesamt auch ein gelungenes Wochenende. Natürlich muss man sagen, das Wetter hat alles andere als mitgespielt. Das leider ein Wermutstropfen. Und Wermutstropfen, ich würde sagen, kommen wir gleich mal zum Negativsten an diesem Wochenende. Es gab einen Moment, wo uns allen mal kurz das Herz stehen geblieben ist. Und zwar geht es um Emily Torazza, die 17 Jahre ist sie, glaube ich, jung. 17-jährige Schweizerin. Die ist im Dameneinzel im ersten Durchgang ganz, ganz schlimm gestürzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Louis, wie ich diese Bilder gesehen habe, habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das ein bisschen an Daniel Andretandes Sturz damals in Planitzer erinnert. Ich glaube, ich habe seitdem keinen schlimmeren gesehen. Wir wissen mittlerweile, sie hat sich über die sozialen Medien zu Wort gemeldet, dass es nur Prellungen sind. An der Stelle gute Genesung. Ich hoffe, sie kommt wieder schnell zurück an die Schanze. Aber Louis, wenn wir uns nochmal diese Bilder vor Augen führen, diesen Sturz, was ist dein erster Erklärungsansatz? Wie konnte es dazu kommen?
Ich muss erst mal sagen, als ich das im Live-Bild gesehen habe, es ging ja alles so schnell und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, noch rechtzeitig wegzuschauen, dass ich den Aufprall erstmal nicht gesehen habe, weil da bin ich ehrlich mit euch, ich kann mir sowas schlecht angucken und ich habe auch echt eine Weile gebraucht, während der Wettkampf noch lief, dass ich mich wieder auf das Sportliche konzentriere, weil es einen echt erstmal irgendwo auch geschockt hat. Aber das Gefühl, was mich gleich beschlichen hat, ist, dass ihr Bindungsstab nicht am Schuh befestigt war. Also entweder war er es gar nicht, ließ sich jetzt auch schwer nachprüfen, oder aber er ist quasi während des Absprungvorgangs aufgenommen und aufgegangen. Und ab da hatte sie gar keine Chance mehr, irgendwie zu reagieren. Also es war klar, dass sie fallen würde, dass sie nicht auf beiden Ski landen würde. Sie konnte nur ihr Möglichstes tun, das irgendwie abzumildern. Und ich finde auch, sie hat ganz gut reagiert in der Kürze der Zeit, aber es ging halt alles sehr, sehr schnell. Und oh Wunder, wie du richtig sagst, es ist tatsächlich nur ein paar Prellungen, die sie am Ende davon getragen hat. Also da hat sie wirklich mehrere Schutzengel gehabt und war auch die schönste Nachricht eigentlich nach dem Wochenende.
Ja, finde ich auch, weil ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, wie ich dann die Bilder gesehen habe, wie sie weggetragen wurde, habe ich mir gedacht, okay, hoffentlich geht das gut aus, aber ich hatte den gleichen Eindruck wie du, sie ist, ich würde es mal so ausdrücken, einigermaßen vorteilhaft aufgeprallt. Kann man das so sagen?
Ja, mit Sicherheit vorteilhaft in dem Sinne, dass sie nicht irgendwie mit dem Kopf oder so aufgeschlagen
genau.
ist, sondern
genau, darauf wollte ich hinaus, ja.
Relativ seitlich sogar noch. Also das ist ja auch ein elementarer Unterschied zu Tande gewesen. Und sie ist halt im Prinzip auf den Teil des Vorbaus aufgeprallt, der ja so ein bisschen rausguckt. Also genau auf diese Kuppe quasi. Das ja. war in dem Moment vielleicht sogar ihr Glück tatsächlich noch, ja.
Mhm. Aber höre ich das richtig bei dir raus, Luis? Ihr eigenes Verschulden, weil wohl die Bindung nicht so richtig geschlossen war. Also war die Bindung offen?
Ja, das würde ich an der Stelle nie behaupten, weil ich habe es aus den Bildern ehrlicherweise nicht erkennen können. Aber für mich gibt es nur die zwei Ansätze, dass sie entweder nicht richtig geschlossen war, was dann natürlich ein Versehen wäre, oder eben, dass sie aufgegangen ist, also es wäre beides ungewöhnlich auf jeden Fall. Aber wie gesagt, sind wir erstmal froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, vor allem für sie ja nochmal wahrscheinlich schwieriger zu verarbeiten, weil sie unter Höhenangst leidet. Und wenn du dann so ein Erlebnis im Kopf erstmal hast, ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, damit umzugehen. Deswegen drücken wir ihr da erstmal die Daumen, dass sie das gut verarbeitet bekommt.
Ja, und grundsätzlich ist es auch jetzt völlig egal, was letztendlich der Fehler war. Sie ist wohlauf und das ist das Allerwichtigste. Und ich fand es auch sehr bemerkenswert, dass sie sich in ihren jungen 17 Jahren gleich an dem Tag, wo dieser Sturz passiert ist, zu Wort meldet und sagt, hey Leute, es ist alles okay, ich habe ein paar Prellungen, es ist nicht gut gelaufen, aber ich schaue schon wieder nach vorne. Also muss ich sagen, das war schon sehr bemerkenswert.
Ja, sehr, sehr schöner Spirit für eine Athletin, die auch ja jetzt quasi in diesem Sommer überhaupt erst versucht, in die Weltspitze hineinzukommen. Ist ja noch sehr, sehr unerfahren, was so jetzt das Weltcup- und Sommer-Grand Prix-Niveau angeht. Und das ist auf jeden Fall erstmal das beste Zeichen, was sie jetzt von sich geben konnte, auf jeden Fall, ja.
Absolut. Also nochmal alles Gute, gute Besserung an Emily Toraza und hoffentlich kehrt sie bald wieder auf die Schanze zurück. So, dann widmen wir uns dem Sportlichen, Luis. Wenn man sich die Ergebnisliste ansieht bei den Damen, da muss ich fast gähnen, zumindest bei den ersten beiden. Urša Bogataj, die Slowenin, gewinnt vor ihrer Teamkollegin Emma Klinec mit fast 30 Punkten Vorsprung. Auf Platz 3 dann Selina Freitag, sehr erfreulich aus DSV-Sicht, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber ich würde am Anfang ganz gerne bei den Sloweninnen bleiben. Urša Bogataj gewinnt auch den Sommer Grand Prix, die Gesamtwertung souverän mit über 200 Punkten Vorsprung vor Nika Krishna, die jetzt in Klingenthal ja gar nicht mehr dabei war. Also die Sloweninnen, die springen seit Monaten. Es war ja auch Ende letzter Saison schon so, alles in Grund und Boden. Luis, hast du noch irgendwelche Zweifel an der slowenischen Dominanz oder werden die auch im kommenden Winter alles in Grund und Boden springen?
Nee, also ich sehe kein Team, was vor allem in der Breite so stark sein wird wie sie. Also wenn Nika Krishna da gewesen wäre, hätte man ihnen auch einen Dreifachsieg zutrauen können. Und vor allem im Falle von Emma Klinitz ist das ja schon bemerkenswert, weil sie hat seit Oberhof, seit dem Weltcup-Finale keine Wettkämpfe mehr bestritten und auch deutlich weniger trainiert als die anderen. Und wird erst slowenische Meisterin, völlig souverän, und fährt dann nach Klingenthal und springt auf Platz 2, als ob sie nie weg gewesen wäre. So, und das ist schon ziemlich beeindruckend. Und über Urša Bogataj, vor allem im Sommer, muss man ja gar nicht mehr groß viel sagen. Ich meine, wir kennen es aus dem letzten Sommer, wir kennen es aus diesem Sommer. Sie ist aktuell einfach die stärkste Springerin aktuell auch so. Und das wird die Challenge sein für die anderen, sie so ein bisschen herauszufordern, an ihr vorbeizukommen. Dass es auf Strecke klappt, haben wir im letzten Winter gesehen, aber sie gewinnt ja nur an Stärke nur noch. Ende letzten Sommer war die Situation noch eine andere. Da hatte sie den Sommer Grand Prix gewonnen und wir haben uns die Frage gestellt, schafft sie das auch im Winter, die Form rüber zu retten? Die Antwort war ja, sie ist zweimal Olympiasiegerin geworden und hat das jetzt halt im Rücken mit diesem zweiten Sommer-Grand Prix-Sieg noch. Und das, deswegen muss man sie schon auf dem Zettel haben für die große Kristallkugel.
Absolut. Und steile These jetzt von mir, wenn ich mir das Flugsystem von der Urša Bogatay anschaue, wie stabil das ist, dann traue ich der auch in Vikersund auf der Skiflugschanze einen 230er zu.
Ui, ja, der erste Hot-Take vor Saisonbeginn
schon noch. Ist jetzt eine steile These, aber Luis, wir sind hier in der Flugshow, wir sind hier unter uns, natürlich mit unseren Hörerinnen und Hörern, aber ich glaube, wenn es einer zuzutrauen ist, wenn sie ihre Form so konserviert bis nächstes Jahr März, dann glaube ich, kann man es ihr zutrauen.
Ich bin gespannt, es kommt auf Wiedervorlage Ende März dann. Man muss es ihr zutrauen. Ich würde aber sagen, es gibt mit Sicherheit Chancen, die ihr besser liegen, als die in Vikersund. Das ist meine These dazu.
Ja, ich würde sagen, sprechen wir dann im März dann nochmal drüber. Genau, Nika Krishna, warum war sie nicht dabei? Wie geht's ihr? Ich glaube, sie hat aktuell mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.
Genau, sie hatte sich in Rüschnow das Wochenende, was wir ja ausgelassen hatten in der Flugshow, hatte sie sich den Knöchel angeknackst. Der war ganz schön dick und hatte auch gefühlt alle Regenbogenfarben gleichzeitig. Und das hat eine Weile gedauert, bis das abgeschwollen ist. Sie ist jetzt aktuell immer noch so ein bisschen im Reha-Prozess. Aber ansonsten geht's ihr gut und kann man fest damit rechnen, dass sie in Wisła dann zum Weltcup-Auftakt wieder mit dabei sein wird.
Okay, das sind doch schöne Nachrichten. Also der Saisonstart von Nika Krishna, der ist nicht in Gefahr. Ja, von der slowenischen Dominanz kommen wir zu einer DSV-Springerin, die wir selbst vor kurzem zu Gast hatten in der Flugshow, nämlich Selina Freitag. An der Stelle nochmal die Hörempfehlung. Hört's da sehr gerne rein. Wirklich eine tolle Sendung geworden mit der Selina Freitag. Die liefert da persönlich Einblicke in ihr Skispringerinnenleben. Also hört's da sehr gerne rein. Und sie hat nicht nur bei uns im Podcast überzeugt, nein, sie hat auch am vergangenen Wochenende mal wieder ein weiteres Mal überzeugt, weil ich finde, diese Formkurve, die zeigt jetzt schon längere Zeit nach oben. Jetzt hat sie auch ihr erstes Podium erreicht. Luis, für dich Überraschung oder absehbar?
Das Podium war jetzt nicht unbedingt absehbar, aber ein Top-Ergebnis ist auf jeden Fall. Also da hatte ich schon am Freitag mitgerechnet, weil es ja auch im Training und in der Quali für sie sehr gut lief. Und da war ich mir schon sicher, dass sie so Top 6, Top 8, was ja aktuell so ihr Regal ist, wie wir das ja in der Flugshow zu sagen pflegen, dass sie das schaffen würde. Und dass es dann noch mit einem Podest sich ausging, ja, umso schöner. Ich glaube, es wäre so ein kleiner Knacks gewesen, wenn das nicht geklappt hätte, weil sie war nach ihrem Sprung, wo es ja erstmal so aussah, als ob es Platz 4 werden würde, ja schon so ein bisschen geknickt. Da war schon so ein bisschen Enttäuschung drin. Und deswegen war die Erleichterung ja dann umso größer, als Yuki Ito dann noch hinter sie zurückgefallen ist.
Ja, und wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Ergebnisliste schaue, dann sehe ich, dass ihr Ema Klinets um einen Punkt Platz 2 weggeschnappt hat. Also, da hat echt nicht viel gefehlt und sie wäre sogar Zweite gewesen hinter Urša Bogatay.
Ja. Ja, sie ist im ersten Durchgang 5 Meter weiter gesprungen als die Slowenin. Im zweiten Durchgang war sie bis auf 2 Meter dran. Ja. Ein enges Rennen da auf jeden Fall. Und für sie, wie gesagt, einfach schön, dass sie sich, dass sie ihren Formanstieg auch mit einem Podest tatsächlich belohnen konnte, weil man kennt es ja auch, gerade in Deutschland ist das so ein Phänomen, wenn man sieht, dass jemand gut in Form ist und es klappt und klappt, aber mit diesen absoluten Spitzenplätzen nicht, dann kommen natürlich die Fragen, so wann ist es denn jetzt mal soweit, und das hat sie geschafft, bevor diese Fragen überhaupt aufkommen, und von daher ein Top-Abschluss für sie.
Und ich finde, für alle Skisprung-Romantiker ist das auch einfach schön, den Namen Freitag da bei den Podestplätzen zu sehen. Das finde ich einfach großartig. Das ist wirklich toll. Also Gratulation, Selina Freitag, zu ihrem ersten Podestplatz. Das hat sie wirklich super gemacht. Sie ist damit, würde ich sagen, im obersten Regal, wie wir in der Flugshow sozusagen pflegen, angekommen. Ist sie denn jetzt die zweite Katharina Althaus im Team?
Ja, also aktuell könnte man sich vielleicht sogar drüber unterhalten, wer den beiden von den beiden aktuell besser in Form ist. Ich finde sie sie springen aktuell auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Da geht es einfach nur darum, wer macht weniger kleine Fehler. Und an dem Wochenende war es Selina eben. Und das ist ein sehr gutes Zeichen, weil ich meine, wenn man sich an unseren Saisonrückblick erinnert, da haben wir gesagt, ja, Katharina Althaus ist natürlich top, dass sie wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Aber was ist denn mit den anderen? Sind die in der Lage, die Lücke zu schließen? Und Selina Freitag hat es in diesem Sommer auf jeden Fall geschafft. Sie hat sich selber auf ein neues Level gehoben und ist dementsprechend aktuell klare Nummer 2 mit Ambitionen, die Nummer 1 im Team zu werden.
Ja, und es steht ja auch ein gewisses Großereignis bevor in Planica, Nordische Skiwiem 2023. Da gibt es auch wieder einen Mixed-Bewerb. Und wenn ich dann denke, dass da der DSV mit Leuten wie, ich sage jetzt mal, Karl Geiger, Markus Eisenbichler und zwei formstarken Springerinnen namens Katharina Althaus und Selina Freitag da in den Bewerb geht, dann habe ich da im Moment zumindest ein Team, das um die Goldmedaille wieder mitspringen kann.
Ja, kann ich dir nur zustimmen.
Ja, kommen wir von Selina Freitag, die wirklich dafür positive Schlagzeilen gesorgt hat aus deutscher Sicht, zu einer Springerin, die ein Wochenende zum Vergessen erlebt hat, würde ich jetzt mal so sagen. Ich glaube, da stimmt sie mir auch zu. Die Gesamtweltcup-Siegerin Sarah Marita Kramer, die ist am Freitag disqualifiziert worden. Und im Mixed, ja, ist sie dann halt nicht so wirklich auf Touren gekommen. Das waren zwei schwache Sprünge. Ich würde sagen, zwei schwache Sprünge für ihre Verhältnisse. Also zwei Sprünge, die ihren Ansprüchen nicht gerecht wurden. Und das hat sie auch sehr klar und deutlich formuliert bei ihrem Post auf Instagram, wo sie geschrieben hat, dass sie ja so gut wie gar nicht happy ist mit dem Wochenende, aber dass sie wie immer versucht, das als Lehrstunde zu sehen und trotzdem irgendwie versucht, das Positive da mitzunehmen. Luis, kurze Frage, machst du dir Sorgen um sie oder abhaken und weiter geht's?
Also Sorgen ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Mich hat es eher verwundert, weil ich meine, sie ist dort Schanzenrekordhalterin. Sie hat das Springen letztes Jahr gewonnen. Sie weiß ja, wie man auf der Schanze ja, gut skispringt.
Beide sogar, oder?
Genau.
Beide Bewerbe.
Ja, deswegen hat es mich so gewundert, dass sie irgendwie dieses Wochenende so gar nicht zu sich gefunden hat, sagen wir es mal so. Und auch diese Disqualifikation war ja irgendwie merkwürdig, weil zumindest mir ging es so, ich hatte das Thema eigentlich schon abgehakt. Sie war ja, glaube ich, 8. in der Quali. Das war, glaube ich, sogar noch ihr bester Sprung an dem Wochenende. Das ist ja gut, dann vielleicht hat sie jetzt einen Tag gebraucht, um reinzukommen. Und später wird dann das Ergebnis korrigiert und auf einmal ist sie dann gar nicht mehr im Einzel dabei. So. Und das, ja, jetzt hat sie vielleicht mal ein Wochenende gehabt, wo wirklich alles schief ging. Ich glaube, viel schlimmer kann es für sie jetzt erstmal nicht mehr werden. Und sie hat ja jetzt auch noch Zeit, an ihren Stellschrauben zu drehen Richtung Wiswa. Also ja, ist natürlich ziemlich blöd gelaufen für sie, aber ja. dass man sie jetzt irgendwie abschreibt oder so, nee, das sehe ich nicht.
Ja, bin ich voll bei dir. Erstens hat sie noch einen Monat Zeit, um sich vorzubereiten auf den Saisonstart und zweitens, finde ich, ist dann an dem Wochenende auch echt viel zusammengekommen. Genau, also dass das Wochenende von Marita Kramer, das leider nicht so gut verlaufen ist für sie. Und dann nochmal die Frage an dich, Luis, ist dir sonst noch eine Springerin oder mehrere Springerinnen besonders positiv aufgefallen oder vielleicht auch etwas negativ, was zum Beispiel die Leistung angeht? Mir würden jetzt spontan noch die Japanerinnen einfallen, die, finde ich, vor allem mannschaftlich geschlossen stark aufgetreten sind.
Ja, würde ich dir recht geben. Also Yuki Ito als Vierte, wie gesagt, war zur Halbzeit auf dem Podest, einen sehr ordentlichen Wettkampf gemacht. Ringo Miyajima, das sind jetzt so Namen, die euch da draußen vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel sagen werden. Die sind ja jetzt im Sommer alle erst so dazugestoßen. Als Achte auch ihr bestes Sommer-Grand Prix-Ergebnis gemacht. Also mannschaftlich war es sehr gut von den Japanerinnen. Nur da fehlt halt auch wieder der ganz große Name, Sarah Takanashi, eine von vielen Springerinnen und Springern, sehr prominenten, die im Verlauf des Sommers disqualifiziert wurden. Also die hat gar kein Ergebnis für sich eintragen können. Das ist natürlich für sie ein bisschen schade. Und dann würde ich noch herausheben, weil ich auch weiß, dass sie bei unseren Zuhörern sehr angesehen ist, Abigail Strait aus Kanada, war an diesem Wochenende Einzelkämpferin, hat es aber sehr gut gemacht als Siebte. Und auch das ist eine, ja, die so ihrem Anspruch immer mehr untermauert, tatsächlich fester Bestandteil der Weltspitze zu sehen. Und ich finde, mein Kanada ist jetzt ein Land, über das man im Skispringen nicht so oft spricht, dass es einfach ein schöner Farbtupfer ist insgesamt.
Genau. Du hast gerade kurz Sarah Takanashi angesprochen, die jetzt im Sommer Grand Prix sich leider kein einziges Mal hat blicken lassen bei den Wettbewerben, aber die bereitet sich schon auf den Saisonstart vor.
Ja, sie hat sehr konsequent trainiert das den ganzen Sommer über in Japan hauptsächlich, hat auch viele, viele Medientermine, gerade im Anschluss noch an Olympia, wo sie ja wirklich doch auch eine tragische Figur war irgendwo. Oder zu der sie ja gemacht wurde, kann man ja auch sagen, tatsächlich. Und sie ist jetzt in den letzten Wochen eben nach Mitteleuropa gekommen, Trainingslager gehabt in Österreich, Slowenien und jetzt eben Deutschland, also Klingenthal. Für sie natürlich schon ungewöhnlich, dass sie tatsächlich ja, eine Nuller schreibt, wie man so schön sagt, aber sie wirkt schon so, dass sie weiterhin auch das Feuer hat und Lust hat, große Titel zu holen. Und ich meine, ja, nicht erst seitdem es die Flugshow gibt, redet man ja drüber, was ist mit ihr der Fluch bei den Großereignissen. Ich glaube, das ist doch das, was ihr Feuer so am Leben erhält, dass sie da endlich mal einen Titel holen möchte.
Absolut. Und Luis, wenn wir schon bei den großen Namen sind, also bei den Namen, die das Skispringen der Damen geprägt haben, da kommen wir natürlich um einen Namen nicht drum herum und das ist Maren Lundby. Ich glaube, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer warten gespannt auf ihr Comeback. Weißt du mehr, wird das Comeback schon in Wisła soweit sein? Wird sie in Wisła beim Saisonstart mit dabei sein?
Puh, das finde ich im Moment noch sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Okay. Also Fakt ist, sie hat jetzt auch auf jeden Fall schon Großschanzensprünge gemacht. Das heißt, sie wäre, was das angeht, wohl bereit. Nur ist es halt die Frage, wie gut ist sie jetzt schon wieder? Und wie gut möchte sie sein, bevor sie sich der internationalen Konkurrenz stellt? Also so wie ich sie einschätze, fährt die nicht nach Wisła, um da einfach nur mitzuspringen, sondern dann ist schon ihr Anspruch so Top 10, Top 15, so roundabout. Und das ist echt schwierig zu sagen, ob sie das aktuell schon auf dem Kasten hat. Aber das muss ja nicht ihr Nachteil sein, dieser frühe Saisonstart. Das ist ja ein Wettkampf, den sie mit ihren Ambitionen, die sie hat, sie möchte ja ihre Goldmedaille von der Großschanze von den Weltmeisterschaften verteidigen.
Ja.
Da kann man diesen Saisonstart aus ihrer Sicht total vernachlässigen. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn sie noch wartet bis Lillehammer, was ja erst einen Monat später dann ist.
Okay, aber aus, sage ich jetzt mal, journalistischer Sicht und aus Fansicht wäre es natürlich schön, wenn alle Skisprungdamen, die Rang und Namen haben, dann auch beim Saisonstart schon mit dabei sind. Und vielleicht sieht sie es ja auch als gewissen Härtetest, dass sie sagt, sie schaut sich das mal an zum Saisonstart, wo sie steht und nimmt sich dann noch mal ein paar Wochen Zeit, um weiter zu trainieren. Wir werden sehen und wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Luis, hast du noch was zu den Damen?
Wenn ich so rückblicke an den gestrigen Tag, dann denke ich mal, kann man es an der Stelle belassen, außer natürlich die übliche Bemerkung, man war wieder ein bisschen sehr schüchtern mit der Anlaufwahl. Also das werde ich auch nicht müde zu betonen, dass man dann, gerade wenn man danach einen Herrenwettkampf sieht oder eben im Vergleich während des Wettkampfs dann halt beim Mixed, ist es schon immer ein krasser Kontrast, wie sehr da auf die Bremse getreten wird. Und da würde ich mir einfach weiterhin mehr Mut wünschen und werde auch erst Ruhe geben, wenn sich das tatsächlich dann mal getraut wird.
Ja, und vielleicht sollte man der Stelle auch nochmal betonen, was die Anlauflänge angeht. Und wenn jetzt einige den Sturz von Emily Torazza sehen und sagen, naja, bei den Damen, da kommen solche Stürze vor und die großen Schanzen sind zu groß. Das war ein Fehler mit der Bindung. Und das war kein offensichtlicher Fehler im Sprung, Luis. Ne? Das sollte man, glaube ich, an der Stelle ganz klar betonen.
Ja, definitiv. Also das hatte mit der Anlauflänge oder mit einem technischen Fehler hatte das gar nichts zu tun. Also das,
genau.
Das kann man definitiv beiseite wischen. Ist dann natürlich klar, dass der Wettkampf danach auch erstmal ein bisschen, ja, sagen wir mal, dass die Springerinnen danach dann doch ein bisschen eher auf Sicherheit springen als auf Attacke. Das wäre bei den Männern genauso, wenn du so einen Sturz bei dir im Umfeld hast. Aber wie gesagt, insgesamt, man weiß, was man für ein Potenzial hat. Man weiß, wie gut und weit die springen können. Und sie werden halt nicht gelassen. So, das ist halt so der Grundtenor, den ich weiterhin vertrete.
Absolut. Und ich finde das auch völlig verständlich und nachvollziehbar, weil klar, es sind Skispringerinnen, es sind Sportlerinnen, aber in erster Linie sind es Menschen, die da oben sitzen. Ja, wenn man solche Bilder sieht, dann ist es auch logisch, dass man da erstmal ein paar Minuten nachdenken muss und das auch ein bisschen verarbeiten muss, bevor man sich dann wieder auf den eigenen Sprung konzentrieren kann. Genau, gut, dann würde ich sagen, Luis, ganz kurze Pause, ich hole mir einen Espresso und dann sprechen wir, was die Herren der Schöpfung so geleistet haben in der Vogtland Arena. Bis gleich. Wir sind zurück in der Flugshow, jetzt gestärkt mit einem Espresso und jetzt widmen wir uns den Herren der Schöpfung und schauen gleich mal auf die Ergebnisliste beim Einzel Sommer Grand Prix in Klingenthal. Da hat, wenig überraschend sage ich jetzt einmal, der Pole David Kubacki souverän gewonnen vor Jojo Kobayashi und auf Platz 3 sehr erfreulich aus norwegischer Sicht Daniel Andre Tande. Luis, ich würde ganz gern eingangs mit dir David Kubacki thematisieren. Er ist ein Mann, den wir auch hier schon zu Gast hatten, ein sehr reflektierter Sportler, ein Routinier und jetzt scheint er gerade dabei zu sein, zur alter Stärke zurückzufinden oder vielleicht sogar noch besser zu werden. Wer weiß, was da jetzt noch kommt. Frage an dich, wie sehr hat er dich in Klingenthal beeindruckt am vergangenen Wochenende?
Ich würde sagen, es war standesgemäß für ihn, was er da abgeliefert hat. Noch beeindruckender fand ich tatsächlich, auch wenn wir es hier in der Flugshow nicht besprochen haben, sein Auftritt in Hinzenbach, wo er, glaube ich, mit 20 Punkten oder so Vorsprung gewonnen hat. Also das war wirklich krass. Aber er hat gezeigt, dass er seinen Sprung eben auf sehr verschiedene Chancen übertragen kann. Weil wenn wir uns das anschauen, Wiswa, erster, zweiter, ganz andere Chance als Hinzenbach. Hinzenbach, erster Platz, ganz andere Chance als Klingenthal. So, und das ist ein Zeichen von sehr, sehr guter Form, die er aktuell hat. Und wir haben uns ja Anfang des Sommers so ein bisschen gefragt, ist der Hype-Train rund um Thomas Thurnbichler überhaupt berechtigt? Ich würde sagen, zumindest im Bezug auf David Kubacki, definitiv mal ja, weil den hat er wirklich zumindest aktuell wieder sehr gut hinbekommen.
Ja, da gebe ich dir zu 100% recht. Also was Thomas Thurnbichler mit dem David Kubacki gemacht hat, Shampoo, würde Marko Arnautović sagen. Also das ist wirklich, wirklich gut. Ich habe mir seine Sprünge nochmal im Detail angeschaut. Und du weißt ja, ich bin jetzt kein echter Skisprung-Experte, aber ich versuche zu unterscheiden, Sprung letzte Saison, Sprung diese Saison. Ja, und ich habe das Gefühl, er wirkt in der Luft entschlossener. Er hat den Schwerpunkt weiter vorne. Ich finde die Beinspannung, das wirkt alles ein bisschen besser und flüssiger. Er wirkt, finde ich, angriffslustiger im Flug. Siehst du das einigermaßen ähnlich?
Ja, nicht nur einigermaßen, das sehe ich komplett genauso. Weil gerade bei ihm ist immer die Frage, ist er Pilot oder ist er Passagier in der Luft? Mhm. So, und in der letzten Saison war er sehr viel Passagier, da war er relativ passiv, relativ verhalten, da stand er hinterm Ski, da hat er sich aufschwimmen lassen, wie man das ja so bezeichnet. Und dann war auch wieder dieses typische, er knallt Mitte Hang aus 3 Meter Höhe auf den Aufsprunghang. So. Und das hat er jetzt halt gar nicht mehr. Da ist Volldampf drin von Schanzentischkante bis Landung. Und das ist ein elementarer Unterschied. Und genau das macht ihn gerade aktuell so gut.
Ja, und wenn ich jetzt nochmal einen Blick werfe auf die Ergebnisliste, dann sehe ich, dass er im zweiten Durchgang bei Rückenwind 138 Meter springt, wo er sogar noch 6 Punkte gut geschrieben bekommt. Also das unterstreicht ja nochmal, dass der David Kubacki im Moment wirklich schon frühzeitig in Topform ist.
Wo ich sagen würde, er war eigentlich immer schon ein guter Rückenwindspringer. Allein auch, weil er einen sehr, sehr kräftigen Absprung hat. Aber auch dann ist ist dann die Frage, lässt du dich vielleicht davon sogar ein bisschen runterziehen? Wirst du zu passiv, weil du dich nur auf deinen Absprung verlässt? Aber er macht in der Luft halt auch weiter so. Und das ist aktuell einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket.
Genau. Und ich habe auch deshalb den zweiten Sprung nochmal angesprochen, weil er halt im Vergleich zur Konkurrenz, vor allem im zweiten Durchgang, wirklich ganz klar der Beste war. Also auch jetzt im Vergleich zu Yo-Yo Kobayashi oder Daniel André Tande. Ich meine, der Einzige, der etwas mithalten hat können, war Andy Wellinger, würde ich jetzt sagen, im zweiten Durchgang. Aber insgesamt die Vorstellung von David Kopatzky wirklich sehr, sehr beeindruckend an dem Wochenende. Also da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, wenn der Thomas Thunbichler mit David mal ein Gespräch führt, wo sie so die Details besprechen. Na, wirklich, muss ich sagen, echt schwer, schwer beeindruckend. Kamil Stoch hat mir gefehlt in der Ergebnisliste. Wo war der denn? War der krank oder verletzt?
Ja, der hat aktuell so eine Erkältung.
Okay.
Ist irgendwie, glaube ich, so ein Jahreszeitenphänomen bei ihm, weil ich kann mich erinnern, war es letzte Saison oder die Saison davor, hat er ja auch bei den polnischen Meisterschaften gefehlt, deswegen. Also es ist irgendwie immer so um die Zeit, sucht sie ihn so ein bisschen heim. Und ich kann mich auch erinnern, einmal, als ich in Klingenthal vor Ort war, aber ich glaube, das müsste Weltcup-Auftakt gewesen sein, hat er sich auch irgendwie was am Knöchel getan. Also, vielleicht macht er aktuell einen großen Bogen um Klingenthal, das kann natürlich auch sein.
Okay, aber wenn du sagst, er war erkältet, dann wäre so ein Wochenende in Klingenthal natürlich nicht förderlich gewesen, weil angesichts der Bedingungen gefühlt Dauerregen, kalt, nass, schwierig. Stell dir vor, der holt sich da eine Grippe oder was auch immer. Es soll ja auch ein Virus herumgehen immer noch. Ich glaube, das war dann absolut die richtige Entscheidung, da nicht teilzunehmen. Das war ja insgesamt ein sehr schwieriger Wettkampf. Ich finde bei den Herren dann am Nachmittag. Also was da der Wind geweht hat, seitlich, nach oben, nach unten, und der hat sich innerhalb von Sekunden, hat sich der gewandelt. Ich kann mich erinnern, im ersten Durchgang, die Norweger, dadurch, dass sie ja das erste Mal erst teilgenommen haben, waren sie ja schon ganz am Anfang in der Startliste. Und dann kam der Halvor Egner Granerud, der ist dann irgendwie bei 116,5 Metern gelandet. Und der hat dann eigentlich sehr, ja, soll ich sagen, not amused. Hat er dann in die Kamera irgendwas gesagt, so nach dem Motto, hui, so, ja, war halt einfach nicht happy. Und unmittelbar nach ihm war dann Daniel André Tande, oder kurz nach ihm, Platz, ja, unmittelbar nach ihm, Start Nummer 7, und der springt dann auf 144 Meter. Also, ich finde, anhand dieses Beispiels sieht man, wie schnell der Wind in Klingenthal am Sonntag auch gewechselt hat. Also da, es hat ja auch wirklich einige Topspringer erwischt. Siehe Ancelaniszek, siehe Manuel Fettner, siehe Piotr Szywa. Also da hat es wirklich, wirklich einige erwischt. Und ich würde sagen, angesichts dessen sollte man jetzt auch dieses Wochenende, ich meine, den Sommer-Grand-Prix sollte man generell nicht überbewerten, aber auch vor allem dieses Wochenende bei diesen schwierigen Verhältnissen, glaube ich, sollten wir nicht überbewerten.
Ja,
Luis,
vor allem den Sonntagnachmittag halt. Also das war wirklich turbulent. Deswegen tue ich mich auch so schwer, irgendwas aus den Windpunkten rauszulesen, weil das, mei, ist in vielen Fällen vielleicht auch einfach Seitenwind gewesen. Aber wie du richtig sagst, ist schon auffällig, weil ich gucke es mir jetzt gerade an. Wir haben sechs Springer mit einer einstelligen Startnummer unter den Top 14. Und
ja, und davon sind fünf Norweger, glaube ich.
genau, und der andere ist Ryoyo
Ja.
Kobayashi, ja.
Ja, siehst, ja.
Ja, also das untermauert genau den Eindruck, den du auch hattest. Wirklich ein sehr, sehr wildes Springen. Also sowas sieht man, gerade im Sommer sieht man sowas eher seltener. Aber wenn, dann in Klingenthal, leider Gottes, ja.
Es war halt zumindest am Anfang der Übertragung, muss ich sagen, sehr erfrischend, weil man einfach gleich mal wirklich super Springer hatte. Also wenn da gleich mal so ein Robert Johansson. Ich glaube, Robert Johansson ja auch das erste Mal im Sommer Grand Prix jetzt mit dabei gewesen. Der hatte ja lange mit Rückenproblemen zu kämpfen, auch schon gegen Ende der letzten Saison. Das war einfach schön anzusehen. Und vor allem auch schön anzusehen, finde ich, dass Robert Johansson anscheinend ja wieder ganz fit ist. Also ich fand die zwei Sprünge recht solide. Sprechen wir noch über einen anderen Norweger, über Daniel André Tande. Der ist Dritter geworden. Der bleibt mir irgendwie so nachhaltig in Erinnerung. Wenn ich jetzt so zurückdenke, Klingenthal, und mich jemand fragen wird, was ist hängen geblieben, dann sage ich bei den Herren, neben Kubacki vor allem Daniel André Tande. Luis, der macht auf mich den Eindruck, als hätte er extrem viel Selbstvertrauen getankt über die letzten Monate.
Mhm. Kann ich nur bestätigen. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass man ihn vielleicht sogar noch ein bisschen bremsen muss, dass er nicht zu viel will, weil wie der sich dann teilweise zwischen seine Skier knallt, das ist schon wirklich sehr, sehr viel Mut mit dabei. Und das ist ja umso bemerkenswerter, wenn man seine Vorgeschichte weiß. Aber aktuell passt es bei ihm einfach. Und im Prinzip steht er sinnbildlich dafür, wie gut diese Norweger eigentlich auf diese Schanze passen. Also wenn sie jetzt nicht vom Wind verweht werden, dann sind die halt einfach alle Kandidaten für die Top 15. So, und er war jetzt insgesamt am Wochenende der Beste und konnte das eben jetzt auch im gestrigen Einzel wirklich hervorragend untermauern. Und ich meine mich zu erinnern, dass er ja letztes Jahr auch in der Weltcup-Saison das erste Mal in Klingenthal wieder auf dem Stockhall stand. Müsste es so gewesen sein, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das war das Springen, wo ebenfalls so viele Norweger in den Top 10 waren.
Ja, ja. Also man erkennt ein gewisses Muster, ja. Das möchte ich sagen. Ja.
Ist es generell so, dass die Norweger bei nassen Bedingungen, bei Regen, besonders gut zurechtkommen? Oder bin ich da auf dem Holzpfad?
Ui, das kann ich jetzt empirisch nicht belegen, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass ihnen diese Schanze sehr gut taugt. Also ja. Es ist prinzipiell eine Fliegerschanze, aber du brauchst ein gewisses Gefühl, brauchst du auch. Du darfst oben nicht zu schnell machen, gerade wenn Rückenwind ist. Mhm. Und das beherrschen die halt einfach alle. Also die wissen alle unglaublich gut, wie sie mit den Luftkräften zu spielen haben, wann sie Gas geben müssen, wann sie sich ein bisschen bremsen müssen. Und das haben sie an dem Wochenende wirklich super hinbekommen.
Ich muss da echt auch noch mal kurz drüber sprechen, Luis, wie sich der Daniel André Tande dazwischen seine Skier reingeknallt hat. Also das war schon Domen Preutz-like, muss ich ganz ehrlich sagen, oder?
Aber wirklich, ja. Nur mit tatsächlich mit Sinn und Verstand. Nicht einfach nur, ja. Er springt so, weil er immer so springt, sondern da ist ein Plan, da ist ein System dahinter und abspringen kann er auch noch. Also ja, diese norwegische Flugschule, das ist schon wirklich beeindruckend. Also ihr hört vielleicht, das macht was mit uns, ja.
Ja, das macht auf jeden Fall was mit uns. Also wir halten fest, die Norweger sind zumindest einmal Klingenthal-Experten. Ob sie Regenexperten sind, das werden wir noch herausfinden, Luis. Da werden wir eine empirische Studie machen. Da holen wir dann auch unseren Dritten im Bunde mit dazu, den Tobias. Liebe Grüße an der Stelle, lieber Tobi. Und genau, gehen wir weiter. Aus österreichischer Sicht, bei den Damen haben wir eh schon kurz drüber gesprochen, leider nicht wirklich erfreulich. Bei den Herren würde ich sagen, zweigeteilt, weil ich finde, dass im Mixed am Samstag sowohl Stefan Kraft als auch Youngster Daniel Čofenik sehr solide gesprungen sind. Ich würde sogar weitergehen und sagen, toll gesprungen sind. Das war richtig, richtig gut, was die beiden dann am Samstag abgeliefert haben. Gestern war es so, dass unser Kärntner Daniel Čofenik der beste Österreicher war mit Platz 7. Ja, Stefan Kraft, der konnte nicht so wirklich an die Leistung anknüpfen aus dem Mix. Da wurde dann 19. Jan Hörl 22. Also ich glaube, die gehen jetzt nicht mit dem besten Gefühl raus aus diesem Wochenende. Aber wie wir es vorher auch schon thematisiert haben, es war jetzt der letzte Härtetest, es waren besondere Verhältnisse und ich glaube, auch da braucht man sich jetzt erstmal keine Sorgen machen. Wer sehr happy sein muss, Luis, nach diesem Wochenende, ist Andy Wellinger. Also auch bei dem, finde ich, hat man an diesem Wochenende gemerkt, dass der absolut auf dem Weg zurück ist zur alter Stärke. Der ist Fünfter worden gestern und war nur unter Anführungszeichen 13. nach dem ersten Durchgang. Und fand ich wirklich sehr, sehr stark seine Leistung. Luis, wie weit ist er schon, deiner Meinung nach? Lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, er ist am Weg zurück zur alter Stärke?
Nö, ich würde sagen, der Eindruck täuscht nicht. Also ich finde, vor allem technisch hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Grundniveau in seinem Sprung. Also man sieht kaum Ausreißer irgendwie nach unten. Und ich meine, der erste Durchgang gestern, wenn das aktuell sein schlechtester Grundsprung ist, dann ist er immer noch auf einem sehr guten Weg, weil er hat ja auch in der letzten Saison ein bisschen zu kämpfen gehabt, konnte sich dann hinten raus ersteigern, aber jetzt hat er halt auch die Spitzen wieder drin. Wie genau diesen zweiten Durchgang gestern? Ich meine, klar, jetzt sieht man hier in der Ergebnisliste, da fehlten immer noch 8,4 Punkte zu David Kubacki, aber er war halt auch relativ deutlich vor dem Rest so. Mhm. Und ich kann sagen, ich habe keinen Sprung von ihm an dem Wochenende gesehen, der mir nicht gefallen hat. So, und das ist erstmal, das sind die wichtigsten Hausaufgaben, die du jetzt bis Klingenthal oder spätestens halt bis Wiesbaden erstmal erledigt haben musst, dass du deinen Sprung auf dem Niveau hast, wo du dich selber halt auch siehst, und an den Spitzen kannst du ja dann immer noch arbeiten. So, und deswegen, ist er da auf einem sehr, sehr guten Weg. Passt auf jeden Fall.
Absolut, ja, die Einschätzung teile ich komplett. Ich fand auch den zweiten Sprung von ihm gestern stilistisch sehr schön. Den Telemark, das fand ich richtig, richtig gut. Schön zu sehen, dass Andy Wellinger wirklich auf dem Weg zurück ist zu alter Stärke. Sonst aus DSV-Sicht, Louis, wie würdest du aus Herrensicht den Wettkampf bewerten?
Ja, sehr erfreulich noch, Philipp Raimund als Zwölfter, war jetzt auch ein Ergebnis, mit dem man vorher nicht so unbedingt rechnen konnte. Also das habe ich dann gestern auch in meinem Wettkampfbericht geschrieben. Also er sammelt schon Argumente dafür, dass man ihn nach Wiesbaden mitnehmen kann. Liegt natürlich jetzt an ihm, das auch noch im Rest der Vorbereitung zu bestätigen, aber ich finde, der macht sich sehr, sehr gut aktuell. Konsti Schmid, Stefan Laie, solide. Bei Karl Geiger muss ich sagen, hat wieder zu lange gebraucht, bis er sich auf die Schanze eingeschossen hat. Wobei mir dann auch im Endeffekt einfiel, wir hatten auch mal ein Wochenende, wo er da gar nicht in die Punkte gesprungen ist, schon während der Flugschauzeit. Deswegen kann man da vielleicht drüber hinwegsehen. Und ansonsten, ja, mannschaftlich war es in Ordnung. Aber ich sag mal so, wenn der Wellinger Andi jetzt nicht in der Form gewesen wäre, der aktuell ist, hätte ich etwaige Alarmsignale oder, ja, sagen wir mal, Fragezeichen in Richtung der deutschen Mannschaft schon auch verstanden. Also das muss man schon sagen, er hebt das Ergebnis oder er macht das Ergebnis insgesamt schon ein bisschen besser, als es vielleicht ist.
Ja, wobei man an der Stelle, glaube ich, noch erwähnen muss, Markus Eisenbichler hat ja gefehlt. Ja. Warum war er nicht dabei?
Er schlägt sich aktuell noch mit einer Muskelzerrung im Kniebereich herum. Ist nichts Wildes, aber man hat eben gesagt, okay, man kuriert es anständig aus. Ziel ist auf jeden Fall noch die deutsche Meisterschaft in Hinterzarten in jetzt knapp 2 Wochen. Aber man wollte jetzt einfach auch kein Risiko eingehen.
Aber in der Tat, du hast recht, wenn der Wellinger jetzt nicht gewesen wäre in Klingenthal, dann wäre tatsächlich Philipp Raimund bester DSV-Adler gewesen. Also du rechnest schon damit, dass der zum Saisonstart in Wiesbaden mit dabei sein wird?
Also wenn ich Bundestrainer wäre, würde ich ihm auf jeden Fall die Chance geben, weil wenn sich einer aktuell so anbietet und auch auf einer Schanze, die den anderen Weltcup-Schanzen gar nicht so unähnlich ist, hat es aus meiner Sicht verdient. Also ich würde ihn aktuell tatsächlich als sechsten Mann mal mitnehmen, weil was hast du in Wiesbaden zu verlieren? So, warum nicht?
Also Bundestrainer Holoch würde Philipp Raimund mitnehmen, auch Teamchef Gernot Clement wird Philipp Raimund ebenfalls nominieren für den Saisonstart in Wiesbaden. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir das Buch Herrn in Klingenthal Sommer Grand Prix 2022 ab und würde sagen, wir widmen uns zum Abschluss noch dem dritten Bewerb ganz kurz, Louis, dem Mixed. Norwegen gewinnt mit Silja Opseth, Marius Lindvik, Terminjan Björset und Daniel Andre Tande. Das Erfolgsquartett aus dem hohen Norden siegt fast 40 Punkte vor Deutschland und mit etwas mehr als 50 Punkten Vorsprung vor Slowenien. Die Slowenen auf Platz 3, das hat aber einen bestimmten Grund, Louis. Ema Klinec ist disqualifiziert worden nach dem ersten Sprung. Wenn das nicht so gewesen wäre, glaube ich, dass Slowenien souverän gewonnen hätte. Stimmst du mir dazu?
Ja, keine Zweifel. Also ich hatte es ja schon in der Radioschalte zu Sportradio Deutschland am Samstagmorgen so prognostiziert, dass für mich die nach dem Qualitag der klare Favorit sind. Und selbst wenn man jetzt nicht die exakte Punktzahl von Emma Klinitz, die sie im zweiten Durchgang geholt hat, noch dazu rechnet, dann ist das ein klarer Sieg für die Slowenen. So gesehen natürlich ärgerlich, aber auch das hat ja der Sommer gezeigt, es kann tatsächlich jeden mal erwischen, was dieses Qualifikationsthema angeht, und da müssen dann die Sinne auch geschärft sein bei allen Beteiligten.
Absolut. Aber insgesamt finde ich dennoch jetzt mal abgesehen von der Disqualifikation war das Mixed, finde ich, vor allem aus norwegischer und deutscher Sicht schon recht erfreulich insgesamt. Also wenn man da den gesamten Wettbewerb betrachtet, aber du hast das Stichwort jetzt schon geliefert. Ärgerlich. Ärgerlich sind Disqualifikationen, und wir wissen, dass sich da einiges getan hat diesen Sommer. Da könnt ihr auch gern nochmal in unsere Regelfolge reinhören, wo wir über die Neuerungen sprechen. Es hat einige erwischt, es wurden einige Athletinnen und Athleten disqualifiziert. Luis, ich habe mir da mal ein paar Namen aufgeschrieben. Beispiel, Jojo Kobayashi hat es erwischt in Hinzenbach. Auch Kamil Stoch wurde in Hinzenbach nach dem ersten Durchgang disqualifiziert. Und beziehungsweise, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob nach dem ersten oder nach dem zweiten, aber er wurde jedenfalls disqualifiziert. Und jetzt in Klingenthal hat es Sarah Marita Kramer und Emma Klinitz, also zwei Top-Springerinnen, getroffen in Klingenthal, die ebenfalls disqualifiziert wurden. Christian Kartol, der neue Equipment-Beauftragte, der neue Kontrolleur, das ist schon mal ein Fingerzeig in Richtung Athletinnen und Athleten. Luis, hey Leute, schaut bitte genau, wie groß euer Anzug ist, sonst seid ihr raus aus dem Bewerb.
Ja, und also ich kann nur sagen, auch wenn sich da viele dran stören, aber ich finde das gut, dass solche Zeichen gesetzt werden. Also das spricht dafür, dass man das Thema jetzt deutlich konsequenter und stringenter auch angeht als in der letzten Saison. Also dass da eine gewisse Einheitlichkeit herrscht, die man ja in der letzten Saison total vermisst hat, weshalb das Thema ja überhaupt erst so groß geworden ist. Und so wissen alle, woran sie sind. Also wenn du sofort quasi den Stock auf die Finger gehauen bekommst, dann überlegst du dir vielleicht beim zweiten Mal, ob du das Material so sehr ausreizt. Und genau das ist der Weg, der gegangen werden soll. Und ich hatte dazu auch eine Diskussion mit den FIS-Verantwortlichen beim Forum Nordicum, wo ich ja im September war, die auch so ein bisschen durchblicken lassen haben, ja, also bei uns wurde das schon ein bisschen anders gehandhabt. Und das kann man sich auch angucken. Da wurde im ersten Wettbewerb gleich mal Jan Magnus Riegebaer disqualifiziert, der ja der Dominator in der Sportart war. So, und wenn du gleich mal so große Namen raushaust und ja auch offensichtlich dann zurecht, dann statuierst du dann ein Exempel, an das sich dann alle halten können. Und wie gesagt, ich finde es gut, auch wenn die Zahl natürlich erschlagend ist. Also ich habe es zusammengeschrieben, es sind 26 Disqualifikation im Verlauf des Sommers gewesen. Das ist schon echt ein Wort.
26 Disqualifikationen. Ja. Ich würde sagen, mehr Warnung an die Athletinnen und Athleten geht eigentlich nicht vor dem anstehenden Winter.
Nee, und 24 von denen, wo sich es um das Thema Anzug gedreht hat.
Und soweit ich weiß, gab es auch keine, wo es Kritik gab seitens des Athleten oder der Athletin. Also das sollten schon alles Disqualifikationen gewesen sein, die nachvollziehbar waren, ne?
Ja, das denke ich auch mal. Es war natürlich für alle jetzt was Neues, durch dieses neue Messverfahren, was wir thematisiert haben, und eben auch die neue Kontrolle gerade oben im Schrittbereich halt. Das ist völlig normal. Das kann man definitiv mal sagen, dass es mal den einen oder anderen oder die ein oder andere erwischt, dass man da vielleicht noch ein bisschen großzügig ist mit sich selber und dem Reglement. Und jetzt weiß man aber, wo man eben sich und sein Material anzupassen hat. So. Und das, wie gesagt, finde ich erstmal eine gute Sache.
Ja, stimme ich dir zu. Finde ich gut, dass da dass da durchgegriffen wird. So, Luis, wir sind jetzt am Ende des Sommer Grand Prix angelangt. Es dauert jetzt noch knapp einen Monat, bevor es dann wirklich losgeht. Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die letzten Monate, man konnte ja nicht alles sehen, zum Beispiel in Rüschnow das Wochenende, da gab es ja keine Fernsehübertragung. Aber so insgesamt, wie hat dir der Sommer Grand Prix in diesem Jahr gefallen?
Ja, ich muss sagen, das war schon einer der Schwächeren, die ich jetzt so miterlebt habe, seitdem ich das Skispringen so verfolge und so begleite. Also okay. Mein Eindruck ist, dass das Sommer-Skispringen früher einen größeren Stellenwert hatte. Und ich meine, unsere Folgen kann man da vielleicht ganz gut als Beispiel rannehmen. Wir hatten im Grunde genommen nur Wiswa und Klingenthal, wo wir gesagt haben, okay, da gibt's Dinge, die wir wirklich mitnehmen können. Alles andere ist entweder zweitklassig oder eben nicht so relevant, dass wir jetzt sagen, da sprechen wir dann auch aktiv drüber. So. Und das finde ich schade, weil du im Skispringen ja durch diese Matten-Thematik die Chance hast, ganzjährig irgendwo auch zumindest in der Wintersport-Nische relevant zu sein. Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil so ein bisschen das Futter fehlt. Andererseits, ich bin ja auch Formel-1-Fan und mich nervt es, wenn ich nach dem freien Training schon weiß, wie der Rest des Wochenendes verlaufen wird. Von daher ist es ja auch spannend, wenn man mit so ein bisschen Ungewissheit dann wirklich in die Saison reinstartet. Aber wie gesagt, es gab schon stärkere Jahre als das Jahr 2022, was den Skisprung-Sommer-Grand Prix angeht.
Ja, und ich finde, insgesamt bleibt uns das Wochenende jetzt in Klingenthal als letzten Härtetester schon mehr positiv als negativ in Erinnerung, weil wir haben ja doch wieder viele Athletinnen und Athleten gesehen, die zuvor nicht dabei waren. Ich fand es zum Beispiel sehr schön, dass die Norweger sich auch mal wieder blicken haben lassen bei einem Wettbewerb, weil die können ja auch dazu wie die Butter aufs Brot, sage ich jetzt mal, die will man schon auch sehen. Von dem her, genau, schließen wir das Kapitel Sommer Grand Prix und widmen uns jetzt, wir schließen es nicht ganz, wir widmen uns noch den Hörerfragen jetzt und da sind einige auch zum Sommer Grand Prix mit dabei. Ich beginne gleich mal mit der ersten, Luis. Der Patrick hat uns geschrieben, dass im Landebereich ja Matten sind und im Auslauf dann der Rasen. Also es wechselt dann ja von Matte auf Rasen und ob da nicht der ein oder andere Stein ist, der vielleicht die Skier kaputt machen könnte.
Das sollte nicht so sein, weil wenn dem so wäre, dann hätte man bei der Inspektion was falsch gemacht. Also die Schanzen, bevor so ein Wochenende stattfinden, werden ja immer von einer FIS-Delegation abgenommen. Das heißt, die laufen wirklich alles ab von oben bis unten und gucken sich das genau an. Und wenn es da Sachen gibt, die danach zu bessern sind und dazu gehören solche Steinchen auch, dann werden die Veranstalter darauf aufmerksam gemacht. Und dementsprechend sollte das nicht so sein. Mir sind jetzt auch keine Fälle bekannt, wo es das gab. Von daher, denke ich mal, ist da alles glatt gelaufen.
Alles glatt gelaufen und im Idealfall ist es ein steinfreier Auslauf.
So nämlich, ja.
Kann da auch nichts passieren. Machen wir weiter. Der Jan Niklas Weber hat uns geschrieben, ob man Selina Freitag nach diesen Leistungen nächstes Jahr, also in der nächsten Saison, einen Sprung zutrauen kann. Ich interpretiere jetzt mal was hinein. Er meint einen Sprung nach vorne. Ich glaube, das haben wir schon am Anfang der Sendung beantwortet. Ganz klares Ja von meiner Seite.
Von mir auch und von ihr auch, weil ich meine, hört euch das Interview an, da hat sie ja schon auch durchblicken lassen, was so jetzt ihr Anspruch ist, auch Richtung Wintersaison und das ist ein absolut gesundes Selbstvertrauen, was da aus ihr spricht und mit den Leistungen, die sie gerade abliefert, hat sie auch keinen Grund, das irgendwie anders zu sehen. Von daher, ja, also ich meine, es täte im deutschen Damen-Skispringen auch gut, wenn es eine zweite Athletin gäbe, die konstant in die Top Ten springt. Den Anspruch haben mit Sicherheit viele von denen, aber wir wissen ja, wie viele es in den letzten Jahren unter Beweis stellen konnten und da fehlt definitiv mal mindestens eine.
Absolut und würde auch etwas Last von den Schultern von Katharina Althaus nehmen, wenn man weiß, es gibt eine zweite, die ebenfalls Siegspringerin ist.
Ja.
Machen wir weiter, bleiben wir gleich bei den Damen. Da wurde gefragt, warum ist Julia Mühlbacher im Mixteam nur im ersten Durchgang gestartet? Das, was ich jetzt mitbekommen habe von einem polnischen Journalisten, der vor Ort war, war, dass sie wohl Rückenprobleme hatte und deshalb nicht starten konnte. Luis, hast du da auch was mitbekommen?
Ja, wir kriegen ja immer auch von den Österreichern sehr, sehr fleißig Audio-Statements und Harry Rotlauer, der Cheftrainer, hat auch gesagt, ja, es ist eine Thematik, die in leichterer Form schon ein bisschen länger bei ihr vorhanden ist, aber jetzt nach dem ersten Durchgang im Mixed wurde es halt sehr akut, dass es einfach keinen Sinn gehabt hätte, sie dann nochmal hochzuschicken oder runter, je nachdem. Sie ist dann direkt in ein nahegelegenes Klinikum gefahren worden zu weiteren Untersuchungen. Diagnose haben wir jetzt noch nicht, aber es klang jetzt auf jeden Fall erstmal nicht positiv, leider Gottes.
Also der Rücken zwickt. Hoffen wir mal, dass das wieder besser wird bis zum Saisonstart. Dann haben wir noch eine Hörerfrage bekommen. Da wurde gefragt, man kann den Sommercup nicht richtig einschätzen, aber wie würdet ihr die momentane Leistung der deutschen Springerinnen und Springer einschätzen? Wie könnte es im Weltcup für sie weitergehen, Luis?
Oh, das ist eine große Frage, finde ich. Ich würde aber sagen, dass sie, wenn wir jetzt mal, also dazu kann man ja immer die Nationenwertung so ein bisschen zu Rate ziehen. Die Herren sind auf Platz 3 gelandet und die Damen auf Platz 2. Und ich würde sagen, das ist beides leistungsgerecht. Also das ist aktuell so das Regal, wo die Mannschaft sich bewegt. Die Herren mit relativ großem Respektabstand nach vorne, nach Österreich und nach Polen. Aber wie gesagt, Markus Eisenbichler ist in diesem Sommer ja gar nicht mitgesprungen. Das heißt, das ist auf jeden Fall mal ein Kandidat, der definitiv nochmal Punkte sammeln könnte. Ich würde sagen, sie sind insgesamt im Plan, was so das Thema Formaufbau angeht. Und um nichts anderes geht es ja aktuell. Die Ziele werden wie jedes Jahr die gleichen sein. Also mindestens eine Medaille pro Wettkampf bei Großereignis, Podestplätze bei den großen Tourneen auch. Mhm. Und da sehe ich jetzt aktuell nichts, was dagegen spricht, dass man das im Winter erreichen könnte. Aber wie gesagt, viel mehr finde ich auch extrem schwierig aus dem Sommer Grand Prix jetzt mitzunehmen. Aber sagen wir es mal so, Sorgen muss man sich um die deutschen Teams aktuell mal definitiv nicht machen.
Genau, Stichwort Andi Wellinger, Stichwort Selina Freitag. Weiter geht's. Eine Hörerfrage hat uns noch erreicht. Wieso werden die Vorspringer nicht namentlich erwähnt? Sie sind doch auch wichtig.
Ui. Gute, berechtigte Frage, weil klar, ohne Vorspringer geht's nicht. Ohne Vorspringer kannst du keine Veranstaltungen abhalten. Zumindest bei den TV-Übertragungen ist es ja so, dass die gar nicht gezeigt werden.
Also ganz genau.
Die springen ja immer dann, wenn entweder Werbeunterbrechungen sind oder eben Ergebnislisten eingeblendet werden. Das heißt, fürs TV spielen die leider gar keine Rolle. Aber ich habe es auch schon erlebt, dass zumindest die Stadionsprecher die vor Ort genannt haben. Und finde ich auch eine gute Sache, weil wie gesagt, die Jungs sollten auch gewürdigt werden, weil im Grunde genommen sind das ja auch Ehrenamtler und die so eine Veranstaltung nicht stattfinden kann.
Ganz genau, genauso wie sämtliche Mitarbeiter rund um die Schanze, die dafür sorgen, dass so ein Wochenende überhaupt stattfinden kann. Also ja. Ich glaube, wenn wir jetzt die Leute aufzählen, die an dem Wochenende in Klingenthal mitgeholfen haben, dass das so über die Bühne gehen kann, ich glaube, da sitzen wir, Luis, am 7. Oktober noch da. Also ich glaube, liebe Hörerinnen und Hörer, also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Leute, die da tatkräftig mitarbeiten. Es kann natürlich nicht jeder namentlich erwähnt werden, aber natürlich gehören da die Vorspringer genauso dazu, auf jeden Fall. Dann hat uns die Heidrun noch eine Frage zugeschickt, das ist die vorletzte Hörerfrage. Sie wünscht sich Andi Wellinger bei uns in der Flugshow. Ja, liebe Heidrun, an der Stelle würde ich sagen, ich hoffe, ich spreche da auch für dich, Luis. Guter Vorschlag. Wir werden das mal besprechen. Und ist eine gute Idee, kann ich mir gut vorstellen. Lieber Andi, wenn du vielleicht gerade zuhörst und denkst, mal ein Stündchen in der Flugshow, das wäre was für mich, Komm auch du gern auf uns zu. Wir wären da nicht abgeneigt. Gut, und dann kommen wir zur letzten Hörerfrage. Das ist die zweite vom Jan Niklas Weber. Der hat uns gefragt, lieber Luis, wie war euer Treffen zu dritt? Also es war ein geschichtsträchtiges Ereignis, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Flugshow. Oh, jetzt wäre ich gerade emotional. Zum ersten Mal in der Geschichte der Flugshow der Luis Holoch wischt sich gerade die Tränen aus den Augen. Oh, eine rührende Szene am anderen Ende der Leitung. Zum ersten Mal überhaupt haben wir uns zu dritt getroffen, waren zusammen wandern in Oberaudorf in der Heimat vom Konstanten Konsti. Wirklich wunderschön dort, muss ich sagen. Ich als Oberösterreicher, der mittlerweile in Salzburg lebt, fand das echt super dort und werde da auf jeden Fall nochmal hinfahren für eine Wanderung. Das Wetter war leider nicht ganz ideal, das muss man an der Stelle auch ganz klar sagen, aber insgesamt aus meiner Sicht war es ein super Tag und hat nochmal dafür gesorgt, dass ich mit noch mehr Motivation die Flugshow mit euch zwei, mit dir, lieber Luis, und mit dem Tobi, der heute leider nicht dabei ist, weitermachen möchte. Wie ging es dir, Luis?
Ja, Wetter war natürlich Klingenthal-Style, könnte man sagen. Also es war schon sehr, sehr ähnlich.
Ja, passt gut.
Also ich meine, ein Schelm könnte jetzt behaupten, es hat jetzt seinen Grund, dass wir nur zu zweit hier diese Folge aufnehmen, die erste nach unserem Treffen. Aber nein, der Tobi, auch wirklich sehr guter Gastgeber, sehr ortskundig auch. Von daher hat er uns da gut eingestellt auf das, was wir da tagsüber gemacht haben. Und es war irgendwie ganz komisch. Ich für mich fühlt sich's auch nach wie vor so an. Wir sind uns da zwar das erste Mal begegnet, aber das hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Das hat sich so angefühlt, als ob wir uns wirklich schon Jahre kennen. Und obwohl wir uns ja noch gar nicht so lange kennen. Aber es war einfach wie, ja, man trifft sich halt mit Kumpels, hat einen schönen Tag zusammen, philosophiert über alles Mögliche, hauptsächlich über Sport. Aber es ist nie langweilig geworden. Es war immer sehr, sehr lustig und ja, wirklich ein cooler Tag und schreit definitiv nach Wiederholung. Das ist das, was ich dazu sagen kann.
Ja, ich finde es ganz lustig, was du gerade gesagt hast. Es hat sich nicht so angefühlt, als hätten wir uns das erste Mal gesehen. Ja, wenn ich zurückdenke an Vierschanzentournee 21/22, Vierschanzentournee 2021, was wir beide da Zeit miteinander verbracht haben mit Insta Live und Rückschau, Vorschau, dann ist das ja irgendwie eh klar, ne? Da lernt man sich kennen. Den Tobi habe ich ja vorher schon mal getroffen, auch bei der Vierschanzentournee, aber das schreit definitiv nach Wiederholung.
Das und war nicht erst wieder in 2 Jahren, ja.
Ein super Tag. Und du hast gesagt, der Tobi war ein super Gastgeber. Du hast die Gerti vergessen. War die Gerti keine gute Gastgeberin?
Die Gerti hat uns, glaube ich, kilometertechnisch hat die uns tatsächlich abgezogen an dem Tag, oder? Also was die da abgerissen hat, also die war ja wirklich völlig außer Rand und Band. Ich glaube, die war auch ganz überfordert, dass auf einmal 3 Herrschaften da mit ihr unterwegs waren. Aber unser Maskottchen in live zu sehen, war auch mal schön. Ich muss sagen, ich habe mir sie ein bisschen größer vorgestellt. Ich kannte sie ja vorher nur von Fotos und natürlich unseren legendären Tippspiel-Videos. Aber da haben wir auch schon gesagt, das machen wir wieder für das nächste große Ereignis auf jeden Fall.
Ja. Und die Gerti hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das deutsch-österreichische Trio immer zusammenbleibt bei der Wanderung, dass sich da niemand verirrt. Ah, und liebe Hörerinnen und Hörer, was mir jetzt noch spontan einfällt, die Gerti lasst euch ganz lieb grüßen. Sie freut sich auch schon bei diversen Tippspielen auch wieder mit an Bord zu sein. Okay, Luis, wir sind am Ende angelangt. Wir haben die Hörerfragen durch. Ich würde sagen, wir schnaufen jetzt noch einmal durch, bevor es dann so richtig losgeht. Anfang November mit dem ersten Weltcup-Wochenende. Aber du kannst uns sicher näher bringen, Luis, wie es weitergeht. Denn wir werden uns bestimmt vor dem Saisonstart noch einmal mit einer Folge melden.
Also das können wir euch auf jeden Fall versprechen. mindestens eine Folge vor Wiswa noch. Es wird allerdings keine Vorschau sein, weil wir uns darauf verständigt haben, dieser Weltcup-Auftakt auf Eisspur und Matten, der hängt so in der Luft, für das machen wir keine Vorschau und am Ende verjährt sich eh danach wieder alles. Das heißt, die Vorschauen werden erst nach Wiswa kommen, aber wir haben auf jeden Fall im Plan, eine Folge zu den deutschen Meisterschaften zu machen, die am 22. und 23. Oktober stattfinden. Das heißt, spätestens danach werden wir uns melden und natürlich einen kleinen Seitenblick werden wir auch auf die österreichischen Meisterschaften werfen, die das Wochenende davor stattfinden, in Ramsau und im wunderschönen Pongau. Gernot, einen Monat müssen wir noch durchhalten mit dem B-Verbot.
Ja, das B-Wort, das ist nach wie vor verboten.
Ja, das schaffen wir aber auch noch und von daher ist das erstmal der genaue Plan. Es könnte auch noch sein, dass es noch eine andere Folge gibt davor, aber das können wir euch aktuell noch nicht versprechen. Deswegen erstmal nur der Hinweis auf die Folge in der letzten Oktoberwoche.
Genau, und was mich betrifft, kann ich sagen, dass sich bei der nächsten Folge erstmal wieder Luis und Tobias melden werden. Ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen erst einmal mit dem runden Leder ziemlich eingedeckt, aber ich kehre dann aller spätestens zum Saisonstart in Wiswa dann wieder ans Mikrofon zurück. Genau, Luis, danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir, lieber Gernot, gleichfalls.
Wie immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir eine Sendung aufzunehmen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat diese Sendung gefallen. Danke auch nochmal für die zahlreichen Hörerfragen, die ihr uns zugeschickt habt. So könnt ihr immer Teil unserer Sendung werden. Wenn ihr wollt, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify. Wir würden uns über 5 Sterne freuen. Und wenn euch sonst irgendetwas am Herzen liegt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Da findet ihr uns unter dem Benutzernamen Flugshow. Gut, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank nochmal, Luis. Und ich würde sagen, ich habe sehr viel gesprochen. Jetzt entlässt du unsere Hörerinnen und Hörer in den Feierabend.
Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute mehr gesprochen habe als du. Deswegen.
Man hört dir so gern zu, lieber Luis.
Ich hoffe, dass du das nicht exklusiv für dich hast, lieber Gernot. ja, gut, von daher, dann nehme ich den Ball doch nochmal passend auf zum Schluss. Wünsche euch eine schöne Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt gesund vor allem. Ganz wichtig, der Gernot hat es gesagt, es gibt immer noch dieses böse Virus, was da im Umlauf ist. Also passt auf euch auf, macht keinen Unsinn und bleibt uns treu, bleibt mit uns in Verbindung. Wie gesagt, schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und bis zum nächsten Mal. Gilt wie immer, fliegt soweit es geht und tschüss.